Sie hören den Kurier.
Die Welt blickt derzeit gespannt in Richtung Ukraine. Mehr als 100.000 Soldaten hat Russland an der gemeinsamen Grenze aufmarschieren lassen, Panzer verlegt, gleichzeitig werden die politischen Töne rauer. Droht nach der Annexion der Krim und den pro-russischen Rebellenkämpfen im Osten der Ukraine jetzt ein kompletter Einmarsch Russlands in sein Nachbarland? Welche Zwecke verfolgt der russische Präsident Wladimir Putin und welche Antworten haben die EU und die USA darauf? Geht es ums russische Gas, den westlichen Einfluss auf die Ukraine oder ein altes, angebliches Versprechen der NATO? Fragen, die uns heute der Sicherheitsexperte Walter Feichtinger beantworten wird. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr habt den Daily Podcast des Kurier. 2014 hat Russland die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim annektiert und damit für Empörung in Europa und den USA gesorgt. Passiert ist aber bis auf wenige wirtschaftliche Sanktionen wenig. Im Osten des Landes kämpfen seither von Moskau unterstützte Rebellen gegen die pro-westliche Regierung in Kiew. Und jetzt hat Wladimir Putin eben 100.000 Mann an die Grenze geschickt, um dort ein Manöver abzuhalten. Und auch an der Grenze zu den baltischen Staaten ist das Militär verstärkt worden. Ist das nur ein Säbelrasseln oder doch mehr? Die NATO jedenfalls hat selbst Truppen in Bereitschaft versetzt und man wird noch weitere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in den Osten entsenden. Das hat heute Generalsekretär Jens Stoltenberg verkündet. Das US-Außenministerium hat unterdessen Familienangehörige von US-Botschaftspersonal in Kiew zum Verlassen des Landes aufgefordert. Grund dafür ist die anhaltende Bedrohung durch eine russische Militäroperation, erklärt das Ministerium am Sonntag. Und auch Großbritannien will Diplomaten aus der Ukraine zurückbeordern. Gleichzeitig will US-Präsident Joe Biden 5.000 Soldaten in die europäischen NATO-Staaten verlegen, berichtet die New York Times von den Plänen. Und auch in Österreich wächst die Sorge vor einem Konflikt.
Also die Drohkulisse ist leider sehr real und in einer Art und Weise, die erschreckend sind. Wir haben doch alle geglaubt, dass eigentlich Krieg ein Fremdwort auf dem europäischen Kontinent ist. Wir wurden schon 2014 von Russland eines Besseren belehrt, dass sie die Krim besetzt haben und in der Ostukraine einmarschiert sind. Und jetzt haben wir wieder dieselbe Situation. Was geschieht, ist, glaube ich, sehr wichtig. Die internationalen diplomatischen Kanäle laufen gerade heiß. Es gibt Gespräche direkt USA-Russland. Es gibt Gespräche mit der NATO. Und was ich besonders wichtig halte, auch im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Wien. Und ich freue mich, dass jetzt angekündigt wurde, dass Ende des Monats in den nächsten Tagen das Normandie-Format wieder zusammentritt. Das ist also Deutschland, Frankreich, Ukraine, Russland, wo es genau um die Ukraine geht. Das ist, glaube ich, die richtige Methode.
Sagt Außenminister Alexander Schallenberg im Morgenjournal von Ö1. Derzeit liegen in Brüssel neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland auf dem Tisch. Noch herrscht aber leichte Uneinigkeit innerhalb der EU, wie mit Russland umgegangen wird. Sanktionen im Energiesektor wird es allerdings wohl eher weniger geben.
Man muss hier ganz unterscheiden. Ich habe nicht gesagt, im Energiesektor keine Sanktionen. Ich habe nur gesagt, man muss sich das sehr wohl überlegen, weil Europa ist noch zu 40% von russischen Gaslieferungen abhängig. Das werden wir nicht über Nacht ändern können.
Welche Strafen die EU also für Russland plant, will sie vorerst geheim halten. Moskau soll keine Gelegenheit bekommen, sich vorzubereiten, sagt ein hochrangiger Diplomat in Brüssel heute zum Kurier. Eines ist aber schon auffällig. Während Russland seit Beginn der Krim-Krise 2014 alles getan hat, um vom Westen finanzpolitisch unabhängiger zu werden, hängt Europa nach wie vor am Gas- und Ölhahn Putins. Da tut man sich schwer, Druck aufzubauen. Keine guten Voraussetzungen also, den Konflikt rasch zu beenden. Dazu begrüße ich jetzt den Sicherheitsexperten Walter Feichtinger bei mir. Herr Feichtinger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gerne. Nach meiner Sicht sind es unverändert eine Drohkulisse, die hier aufgebaut wird. Und daher werden auch noch mehrere Soldaten herangekarrt. Es gab ja schon im Dezember eine Schätzung von amerikanischen Nachrichtendiensten, dass die Zahl bis auf 170.000 ansteigen könnte. Ich muss dazu sagen, Zahlen in so einer Situation sind äußerst zu hinterfragen. Es gibt zwar sehr gute Aufklärungen über Satellit und auch vor Ort, aber tatsächlich wissen es nur die Russen, wie viele Mann sie hier tatsächlich zusammengezogen haben. Aber insgesamt ist es für mich eine eindrucksvolle Drohkulisse, die hier aufgebaut wird, wo man noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Hier bin ich äußerst skeptisch, weil man weiß aus vielen Kriegsbeispielen, dass es unglaublich schwierig ist, hier tatsächlich zu sagen, wie viele Kräfte notwendig sind, um ein bestimmtes Gebiet oder gar so ein riesiges Land wie die Ukraine, das dürfen wir nicht vergessen, tatsächlich militärisch zu überfallen, eine Invasion zu machen und auch zu kontrollieren, weil darauf kommt es ja letztlich an. Also irgendwo rasch einzudringen und auch einzelne Städte in Besitz zu nehmen, das ist ohne weiteres denkbar, aber so ein riesiges Land auf Dauer zu kontrollieren, ist nach meinem Dafürhalten bis auf weiteres nicht möglich. Es gab ja schon 2014 die Befürchtungen, dass hier ein russischer Vorstoß über Mariupol hinweg erfolgen würde, um diese wichtige Hafenstadt auch in Besitz zu nehmen und in weiterer Folge sogar eine Landbrücke bis zur Krim zu machen. Das sind aber alles, ich würde sagen, militärische Planspiele. Natürlich, auf der Karte lässt sich das alles darstellen. Wie es in der Realität ist, nämlich nicht nur militärisch, sondern vor allem politisch, das ist ja eine ganz andere Karte und eine andere Geschichte. Daher zögere ich auch ein bisschen, mich hier auf so militärische Planspiele einzulassen, weil ich glaube, dass wir eigentlich damit nur der russischen Propaganda ein bisschen aufsitzen und die einen Großteil ihrer Arbeit übernehmen, indem wir dieses Szenario machen, jenes Szenario machen und eigentlich immer mehr Angst dabei entwickeln. Und das halte ich für falsch. Eigentlich halte ich es für viel wichtiger, hier in dieser Situation einen ganz klaren Kopf zu behalten, abzuwägen, welche Möglichkeiten gibt es, und sich nicht auf solche Gedanken zu kaprizieren und zu konzentrieren. Eine Hauptstadt hat immer eine große symbolische Bedeutung. Man muss sie ja nicht in Besitz nehmen, aber alleine eine Hauptstadt zum Beispiel durch Hackerangriffe lahmzulegen oder vielleicht auch mit einigen Bombenanschlägen dort zu agieren, hätte eine unglaubliche Wirkung. Aber wenn wir uns das Gebiet betrachten, dann gibt es ja einen Teil, den Russland de facto schon unter Kontrolle hat. Und das sind die Separatistengebiete. Und für mich wäre es das Einfachste, die Kämpfer hier, diese Separatisten massiv von russischer Seite noch ganz offen auch und deklariert jetzt zu unterstützen, weil bisher sagt ja Russland, dass es hier überhaupt keinen Einfluss hat, sondern nur als Mediator, als Moderator auftreten kann, als Vermittler, aber eigentlich an den Kampfhandlungen und militärischen Aktionen nicht beteiligt ist. Das wäre für mich das erste Einfallstor hier, über diese Provinzen Luhansk und Donetsk einzuschreiten und hier die Drohkulisse mal sehr klein, aber schon auf ukrainischem Territorium auszuweiten. Natürlich könnte man das dann auch noch viel weiter spielen, das ist vollkommen klar, und das Dispositiv, diese Kräftegruppierung rund um die Ukraine herum, die zeigt ja, dass man hier sich eigentlich auf alles vorbereiten muss. Und das ist vermutlich auch eine wesentliche Absicht der russischen Planer, dass man hier der Ukraine nicht klar zu erkennen gibt, wenn es militärisch losgeht, dann ist es hier. Sondern die Ukraine ist gezwungen, hier im Prinzip alle Varianten zu denken, und auch ein bisschen abzudecken. Und das führt zu einer Zersplitterung der ukrainischen Militärkräfte. Und das ist sicher im Interesse Russlands. Ich sehe das keinesfalls als Drohgeste gegenüber Russland, sondern ganz im Gegenteil als Unterstützungsgeste gegenüber den baltischen Staaten. Die haben ja größte Angst, dass sie hier auch in allfällige Kriegshandlungen einbezogen werden und daher rufen sie nach Hilfe. Und das war ja auch der Grund, warum sie überhaupt der NATO damals beigetreten sind. Und das vergisst man in der heutigen Diskussion. Es wird immer Russland als bedroht dargestellt. Ich glaube, die Sache hat etwas anders begonnen, dass diese Staaten sich infolge ihrer Ängste vor russischer Einflussnahme, Aggression, wie man das auch immer bezeichnen mag, hier in die NATO geflüchtet haben, zum ersten möglichen Zeitpunkt. Und wenn heute davon gesprochen wird, dass NATO-Kräfte in diesen Ländern verstärkt werden, dann dient es für mich dazu, diese Länder zu beruhigen und etwas auf die sichere Seite zu bringen. Die Verlegung ist ja im vollen Gange, beziehungsweise in hohem Maße eigentlich abgeschlossen. Die Ausgangspositionen sind theoretisch erreicht. Das wäre für mich nicht das große Problem. Aber ich habe hier zwei Daten vor Augen. Das eine ist, dass Ende Jänner wieder die Gespräche aufgenommen werden im Normandie-Format, also zur Regelung des Konfliktes in der Ukraine im Donbass, wo Russland, Frankreich, Deutschland dabei sind. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Daher sehe ich hier mal ein Zeitfenster, dass in diesem Zeitraum eigentlich nichts passieren sollte. Dann gibt es ein zweites Zeitfenster, das ist so um den 20. Februar herum, wo diese großen Manöver in Weißrussland angekündigt sind. Jetzt kann man sagen, das sind alles Täuschungsmanöver und wenn Putin will, dann kann er morgen losschlagen. Ja, das könnte er. Ich sehe aber hier schon noch einen gewissen zeitlichen Puffer, wo man eben Gesprächen eine Chance gibt, und parallel dazu weiterhin diese militärische Drohkulisse aufrechthält oder sogar noch verstärkt. Natürlich müsste jeder russische Einmarsch auch mit Verlusten rechnen. Allerdings, wenn ein Angreifer den Zeitpunkt bestimmen kann und den Ort bestimmen kann oder die Orte, wo er seinen Angriff startet, dann ist er immer in der großen Überlegenheit, weil er hat das Überraschungsmoment auf seiner Seite. Daher eine gewisse Gegenwehr wäre sicher gegeben, aber ein großer Abwehrerfolg ist nach Einschätzung vieler amerikanischer Militärs auch eigentlich nicht realistisch, aber da geht es ja nur um das Eindringen. In weiterer Folge geht es ja um den Aufenthalt. Und hier gehe ich schon davon aus, dass es ein sehr hoher Preis wäre, der für den Aufenthalt zu zahlen wäre. Weil wir wissen schon aus 2014, dass sich hier auch so paramilitärische Kräfte in der Ukraine gebildet haben, zum Teil Gebiete zurückerobert haben. Und jetzt sind viele Vorbereitungsmaßnahmen im Gange, um hier allenfalls so einen Partisanenkrieg wieder führen zu können. Die Ukraine ist kein Mitglied der NATO. Daher gilt der Artikel 5, diese Beistandsverpflichtung, nicht. Und es wäre für alle weiteren Entwicklungen sicher ein politischer Kardinalfehler, wenn die NATO als Institution hier eingreifen würde. Dass einzelne Staaten, NATO-Staaten, sich auf die Seite der Ukraine schlagen und Waffen liefern, Berater liefern, Aufklärungsergebnisse liefern, das ist eine ganz andere Sache. Und das erwarte ich auch und das läuft ja auch zum Teil bereits. Und ob einzelne Staaten die Ukraine tatsächlich auch mit Kampftruppen unterstützen würden, das bezweifle ich vorerst, aber in einem Krieg ist alles möglich. Hier stechen immer zwei Aspekte besonders ins Auge. Das eine ist, die Ukraine darf keinesfalls dem Westen angehören. Das ist aus russischer Sicht, und hier gibt es ja auch entsprechende Theorien dazu, die Herzland-Theorie zum Beispiel, die besagt, wer die Ukraine besitzt, der besitzt den Eingang in den ganzen zentralasiatischen Raum. Daher ist es so wichtig, die Ukraine zu haben. Punkt 1, Ukraine darf nicht zum Westen gehören. Punkt 2, was immer auch angeführt wird, ist, dass Russland sich zunehmend bedroht fühlt durch die NATO-Erweiterung und durch die Stationierung von Truppen und dergleichen. Das ist eine Frage der Sichtweise. Natürlich, wenn man in Moskau sitzt, schaut die Welt ganz anders aus, als wenn man zum Beispiel in Brüssel oder in Wien sitzt. Und das ist aber für mich der wesentliche Punkt. Genau darüber müsste man reden. Aber zurück zu den Zielsetzungen. Punkt 1, Ukraine darf nicht in den Westen integriert werden. Und das ist eben durch verschiedene Maßnahmen zu unterbinden. Und Punkt 2, man muss über diese Sicherheitslage in Europa reden, weil sich Russland eindeutig im Nachteil fühlt und sich auch bedroht fühlt. Wenn es geheime Verträge gibt, dann werden wir sie auch jetzt noch nicht wissen. Aber das ist schon klar. Und hier muss man auch die zeitliche Abfolge schauen. Wann wurde diese Aussage getätigt, dass keine NATO-Soldaten weiter im Osten stationiert werden? Das war 1990, als es darum gegangen ist, ob die DDR in der DDR aufgenommen werden kann, die Wiedervereinigung. Und in diesem Zusammenhang wurde diese Aussage getätigt. Da war noch keine Rede davon, dass der Warschauer Pakt aufgelöst wird und da war noch keine Rede davon, dass sich die Sowjetunion auslöst. Das war dann erst Ende 1991. Also für mich ist aus der zeitlichen Abfolge her klar zu erkennen, dass es hier keine Zusage gegeben haben kann, weil einfach die Geschichte noch gar nicht so weit war. Hier ging es darum, ob auf ehemaligem DDR-Gebiet NATO-Truppen stationiert werden dürfen und hier gab es die Zusage von deutscher Seite, nein, das machen wir. Es ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir hier zu beachten haben, weil als es nach der Auflösung der Sowjetunion um die Weiterentwicklung in diesen Staaten gegangen ist, stand im Vordergrund, es darf nicht zu irgendeinem militärischen Putsch kommen. Die unglaublichen militärischen Mittel, die Rüstungsgüter, die Raketen, alles, was dort herumgestanden ist, dürfen nicht in die falschen Hände geraten. Und das war eine ganz große Leistung, dass das nicht passiert ist. Und dann gab es eigentlich einen Doppelweg. Sicherheit durch die NATO, Entwicklung durch die EU, also im Rahmen der EU. Und genauso ist es eigentlich auch in weiterer Folge weitergegangen. Ja. Das Streben in die EU war einfach, um auch an Wohlstand zu kommen, um eine wirtschaftliche Entwicklung zu haben. Und das Streben in die NATO war, Sicherheit zu haben, hauptsächlich vor Russland, ausgesprochen oder nicht ausgesprochen. Und genau diese Zweiteilung haben wir heute auch wieder. Die EU ist kein sicherheitspolitischer Akteur, der hier Russland Paroli bieten könnte oder die Stirn bieten könnte, wenn es um militärische Belange geht. Im wirtschaftlichen Bereich stellt sich die Sache ganz anders dar, weil hier eine ganz enge Verzahnung eigentlich mit Russland über viele Jahre hinweg eingetreten ist, schon aus dem Kalten Krieg heraus, insbesondere im Bereich der Energie, Gas und Öl. Und damit ist natürlich auch ein gewisses Dilemma für beide Seiten, eine Zwickmühle, weil Russland in hohem Maße auf diese Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport angewiesen ist und Europa aber in hohem Maße auf die Importe dieser Energieträger an die 40% beim Gas zum Beispiel. Das ist ja unglaublich, das ist erheblich. Das sind die 400 Milliarden Kubikmeter im Jahr. Und das kann man auch nicht von heute auf morgen von woanders bekommen. Daher für beide Seiten eine zweischneidige Angelegenheit. Warum sage ich das? Weil man sich dessen auf EU-Seite natürlich auch bewusst ist und man daher sehr unterschiedlich diese Sache sieht. Wenn man in Portugal ist und kein russisches Gas hat, redet man ganz anders, als wenn man in Deutschland ist oder auch in Österreich, wo wir in hohem Maße darauf angewiesen sind. Unterm Strich kommt heraus, dass es gar nicht so einfach ist, innerhalb der EU eine klare, einheitliche Position zu haben. Wir werden ja heute sehen, was herauskommt bei diesen Gesprächen, um hier Russland tatsächlich klar machen zu können, bis hierher und nicht weiter. Ansonsten habt ihr wirklich ein enormes wirtschaftliches und politisches Problem. Das ist ein Druckmittel oder eine Möglichkeit, die im Raum steht, weil natürlich Russland den Druck auf die Ukraine erhöhen möchte und die Ukraine von diesem Gastransit und Gasimport ja nach wie vor sehr gut profitiert und auch gutes Geld macht damit durch die Transitgebühren. Und die Absicht beim Bau von Pipeline von Nord Stream 2 war ja sicher auch, dass man hier eine Umgehungsmöglichkeit hat und die Ukraine somit ausboten kann. Und deswegen auch der heftige Protest von Polen und der Ukraine und auch einigen baltischen Staaten gegen diese Nord Stream 2. Von der Kapazität her würde Nord Stream 2 nicht ganz herankommen an das, was durch die Ukraine fließt. Das ist schon klar. Aber andererseits ist es schon so, dass man Nord Stream 2 rein rechnerisch nicht brauchen würde, wenn die Gaspipeline durch die Ukraine weiter befüllt wird. Sollte das nicht der Fall sein und das wird befürchtet, dann würde der Druck steigen, Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Das ist momentan ja etwas verzögert. Es soll ja ein Begutachtungsverfahren das ganze Jahr überlaufen. Heuer, also frühestens Ende 2022, wäre ein Ergebnis zu erwarten. Und wie sich die Geschichte bis dahin entwickelt, das wird man sehen. Aber Russland hat insgesamt zwei Waffen. Das eine ist das Militär und das zweite ist die Energiewaffe. Und wie sie die mischt und wie sie die einsetzt, das werden die Entwicklungen in den nächsten Wochen zeigen. Die USA sind zweifellos in keiner günstigen Situation derzeit, weil sie ja nicht nur von Russland getestet werden, sondern auch von China. Und China schaut ja ganz genau, wie sich die Entwicklung jetzt hier weiter fortsetzt, um vielleicht auch Parallelen für Taiwan ziehen zu können. Also was toleriert die USA? Das ist der Kernpunkt schlechthin. Und für mich war eigentlich die bisherige Strategie und auch die Aussagen der USA absolut nachvollziehbar. Für Europa eindeutig, wir stehen auf der Seite der Ukraine, wir stehen auf der Seite Europas und wir schützen euch gegenüber Russland, sollte es hier zu Aggressionen kommen. Ich sage das ein bisschen bedauernd auch, weil eigentlich sollte 25 Jahre nach den Kriegen auf dem Westbalkan Europa selber schon so weit sein, hier die Sicherheit in die eigene Hand zu nehmen. Bedauerlicherweise ist das nicht der Fall, aber die USA haben für mich hier keine zweideutige Strategie gefahren, sondern ganz klar auf der Seite der Ukraine, ihn als wichtigster Partner der NATO, wir stehen euch bei. Ja, das wird immer auch so dargestellt und ich kann mir auch ohne weiteres vorstellen, dass es eine sehr wichtige Angelegenheit ist. Ja, wir unterschätzen in Europa ja wirklich manche kulturellen Aspekte. Und Respekt, Anerkennung, Wahrnehmung, öffentliche Darstellung ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich erlebe das im arabischen Raum, ich erlebe das im russischen Raum, aber auch in China. Wir sind ja ein bisschen, ich würde sagen, fast schlampig geworden diesbezüglich in Europa. Wir haben das in den Hintergrund gedrängt. Daher glaube ich schon, dass es eine ganz wichtige Geschichte ist, wie man sich begegnet. Und nicht von ungefähr kommt ja immer die Forderung, mit den USA auf Augenhöhe zu reden. Das ist für mich der Ausdruck dessen. Und das passiert ja auch. Und da fehlt einem ja auch kein Zacken aus der Krone, wenn man das akzeptiert und wenn man sich dessen bewusst ist. Ich glaube, diese psychologischen Elemente sollten viel mehr in diese sicherheitspolitischen Überlegungen auch hineinfließen. Und was in weiterer Folge dann insgesamt in Europa, im gesamteuropäischen Raum vorhat, das hat er schon einmal präsentiert bei einer Münchner Sicherheitskonferenz vor mehr als 10 Jahren. So eine Sicherheitsarchitektur für Europa, dem braucht man überhaupt nicht 1:1 folgen. Aber es sind Gedanken drinnen, die heute vielleicht wieder aufkommen. Und ich hielt es daher wirklich für an der Zeit, an den Verhandlungstisch zu gehen, die gegenseitigen Wahrnehmungen auch entsprechend ernst zu nehmen, weil Sicherheit ist nicht das, wie sich es optisch darstellt, sondern wie es einer empfindet. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Und das kann man nur durch Gespräche, durch viele Gespräche und Möglichkeiten entsprechend eruieren. Und das wäre für mich eigentlich momentan das Wichtigste überhaupt, abseits dieses ganzen der ganzen Kriegsrhetorik und der militärischen Drohkulisse, dass man hier zu Gesprächskanälen findet, die wirklich nachhaltig ermöglichen, diese Themen, die auf dem Tisch liegen, entsprechend seriös und vertraulich abzuhandeln. Bitte, sehr gerne.
Ja, wie immer es in der Ukraine weitergeht, bei uns bleibt ihr auf dem Laufenden, sei es auf kurier.at, aber auch hier im Daily Podcast. Für heute war es das von mir, noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.